Ja, für manche von uns ist das zweite Mal, dass wir den Text hören. Die letzten Sonntag schon da waren, haben schon eine gewisse Vorprägung. Und der Text ist ein sehr spannender Text. Und für den, der gerne mitlesen möchte, ich empfehle euch nochmal die Bibeln aufzuschlagen oder die eigene. Ich werde auf ein paar Sachen Bezug nehmen. Und es ist hilfreich, wenn man es vor sich hat, das geschriebene Wort. Ich werde nur insofern nicht unsere Bibeln hier in der Kirche verwenden, die Neues Leben, sondern ich habe die Schlachter-Version für mich persönlich. Das heißt, wenn ich vorlese, dann klingt es etwas anders. Und wir merken schon, dass da ein gewisser Unterschied besteht zwischen den Übersetzungen und Übertragungen. Jesus war mit seinen Jüngern länger unterwegs und die Sache hat sich zugespitzt. Er hat sein Leiden angekündigt und dieses Gemeinschaftsmahl mit ihnen gefeiert. Und jetzt geht es in eine entscheidende Phase seines Dienstes und die Frage ist, was wird passieren? Und nicht nur, was wird passieren mit dem Herrn, sondern was wird passieren mit seinen Jüngern? Wie werden sie reagieren? Und die Frage ist, wie reagierst du und ich heute auf manche Herausforderungen? Sprich, was sollen wir aus dem Text lernen? Offensichtlich hatte Jesus eine Angewohnheit und die hieß, er hat sich zurückgezogen zum Ölberg. Das lesen wir immer wieder, dass er das tut. Und der Ölberg, und jetzt mache ich etwas, was die Bibel von ihrer Art her immer wieder tut, vom Alten Testament bis ins Neue Testament. Und zwar, wenn gewisse Worte angesprochen werden oder Phrasen verwendet werden oder Bezug genommen wird, durch Zitate zum Beispiel, auf andere Stellen oder aufs Alte Testament, dann ist immer mit gemeint, das, was im Kontext dieser Stellen steht. Ja. Das heißt, wir müssen viele Sachen mitdenken beim Lesen dieser Verse. Und Ölberg ist die Frage, was ist mit Ölberg verknüpft? Was ist der Ölberg gewesen für Jesus? Offensichtlich ein Rückzugsort. Ja? Und wir liegen richtig, wenn wir sofort Gebet im Kopf haben. Wir liegen richtig, auch hier sind wir in unseren Versen, in den ersten 7, 8 Versen, ist Gebet ein Schwerpunkt. Nicht nur von Jesus selber, sondern auch von den Jüngern. Besser gesagt, die Jünger tun es nicht. Es wird betont, dass sie es tun hätten sollen, aber sie tun es nicht. Und deswegen reagieren sie nachher, wie sie reagieren. Dazu kommen wir gleich. Jesus zieht sich zurück auf den Ölberg. Einige seiner Jünger mit ihm, vermutlich 11 von 12, denn einer hat sich vorher schon aus dem Staub gemacht und der werden wir gleich wieder begegnen. Jesus am Ölberg. Wenn wir so gucken, Gebet, der Ölberg ist auch verknüpft mit einer gewissen Traurigkeit. David war einmal am Ölberg in einer traurigen Situation, wo er vor Feinden fliehen musste, also auch in einer bedrängten Situation. Und er weinte. Also Jesus ist dort mit seinen Jüngern. Und Vers 40, als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und das ist so die Richtung dieses ersten Abschnitts. Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Das Gebet wird betont, wozu? Nicht als Ausdruck von Freude, nicht als Sache, die einfach schön ist zu tun, sondern als Notwendigkeit, damit was nicht passiert. Ja, dass ihr nicht der Versuchung erliegt. Und Versuchung erlegen heißt, falsch zu handeln, nicht wie Gott es will. Und wir sind natürlich gespannt, ob die Jünger seinem Auftrag Folge leisten werden. Und dann heißt es, dass er sich losriss, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete. Er tut das, was die Jünger auch hätten tun sollen. Er macht es vor. Er gibt den Weg vor. Er ist genauso in Bedrängnis. Er ist genauso in Versuchung wie die Jünger. Und er tut das, was er weiß, dass geboten ist zu tun, nämlich er kniet sich nieder und betete. Und dann Vers 42 heißt es, dass Jesus spricht, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst. Und dieser Kelch, darum geht es, da geht es darum, dass er sein Weg sieht, den er gehen soll. Sein Schicksal, das vor ihm steht. Und ob wir das begreifen oder nicht, irgendwie sagt er, ich will nicht. Irgendwas in ihm sagt, ich will nicht diesen Weg gehen. Und da kommen wir in eine Spannung rein, dass der Sohn Gottes, sprich Gott selber, sagt, ich will nicht. Ich will diesen Weg nicht gehen. Es wird nämlich nicht nur in die Schmerzen und in die Qual führen, sondern das Größte, was sein wird, und das Tiefste und das Schlimmste wird sein, dass er getrennt sein wird von Gott. Und wir sagen, wie kann Gottes Sohn von Gott getrennt sein? Ich weiß es nicht. Aber er erlebt die Gottesferne und er sieht es kommen, er weiß seinen Weg. Er sagt, diesen Weg will ich nicht gehen. Und jetzt kommt aber eine interessante Wendung. Wenn er sagt, diesen Weg will ich nicht gehen, dann wendet er sich innerlich um und sagt, aber oder doch, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ja. Er lenkt einen den Willen Gottes. Mit anderen Worten, er sagt, ich beuge mich vor dem Willen Gottes. Ich tue letztlich, was Gott will, selbst wenn es mir persönlich widerstreben mag. Und das ist ein das nennt man biblisch gesehen Gehorsam. Jesus ist Gehorsam. Und jetzt müssen wir natürlich auffädeln, was hat es mit Gehorsam auf sich? Eine Sache haben wir gelernt beim Bibelstudium. Wenn wir die Bibel von vorne nach hinten durchlesen, dann wissen wir, was die Folge von Gehorsam ist. Die Folge von Gehorsam ist nicht, dass es uns runterzieht und uns schwach macht, sondern ganz im Gegenteil. Gehorsam stärkt uns. Gehorsam macht uns immer stark. Dieser Zusammenhang kommt mehrmals im Alten Testament und auch mehrmals schon im Neuen Testament. Auch im Lukas-Evangelium haben wir genau schon das gelernt in Lukas 4. Indem Jesus Gottes Willen tut, erfährt er die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich habe mich gefragt, wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei mir aus? Gehorsam ist oft ein Kampf. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass dir in einer Sache Gottes Wille klar ist und das ist unangenehm. Das fordert Überwindung, das fordert innere Umkehr. Es ist ein Kampf, es ist ein Ringen und wir sehen gleich, dass Jesus auch in dem Ringen ist. Aber wenn wir eingelenkt haben und Gottes Wille tun, sprich seine Ziele in unserem Leben Realität werden, was ist die Folge davon? Stärkung, Kräftigung. Wir werden stark durch Gehorsam. Das ist der Zusammenhang. Bis wir zum Gehorsam kommen, bis wir uns durchringen, das ist Aufwand, das ist Kampf. Aber das Ergebnis ist nie, dass ich schwächer bin wie vorher, sondern das Ergebnis ist, ich bin stärker wie vorher, ich bin sicherer wie vorher. Und deswegen kommt dieser Einschub hier, der für uns so komisch ist, Vers 43, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Habt ihr den Zusammenhang? Jesus sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Was ist die Folge davon? Stärkung. Er bekommt übernatürliche Stärkung dadurch, dass er in den Willen Gottes einlenkt. Und das ist etwas für dich und mich ganz praktisch auch, wenn wir das wahrnehmen. Gott sagt, lenke ein in meinen Willen. Lenke ein, sei gehorsam. Und Gehorsam führt nicht in die Knechtschaft, sondern Gehorsam ist in der Bibel durch und durch immer positiv. Gehorsam ist Ausdruck von Liebe, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Gehorsam ist Ausdruck von Liebe und führt immer dazu, dass wir stärker werden. Wir werden stärker im inneren Menschen. Wir werden geistlich stärker und wachsen, dadurch, dass wir Gottes Willen tun. Halleluja. Jesus wird gestärkt von dem Engel, der vom Himmel kommt. Das sagt uns dieser Vers. Und dann merken wir aber auch, dass Jesus trotzdem noch in ringendem Kampf ist. Und er betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Bluttropfen, die auf die Erde fielen. Und das klingt jetzt natürlich nach einer Zeit, in der wir nicht mehr leben, ja, wo das Blut betont wird. Aber wir müssen uns fragen, warum das hier steht. Und wenn ich so gedanklich die Bibel durchblätter, dann wissen wir eine Sache. Blut, das auf die Erde fällt, tut was? Es schreit zu Gott. Unschuldiges Blut, was auf die Erde fällt, das schreit zu Gott, das erhebt seine Stimme. Und Gott wird dadurch angerufen, aufgerufen zum Handeln. Das ruft Gott zum Handeln auf, wenn unschuldiges Blut vergossen wird. Das ruft sein Eingreifen herbei. Und noch was anderes, wenn unschuldiges Blut auf die Erde tropft, dann ruft es Gottes Zorn hervor. Gottes Zorn, den er zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr zurückhalten wird. Also wenn es hier heißt, sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen, wissen wir, Gott sieht zu, das Blut schreit, Gott hört und er wird reagieren zu seiner Zeit, auf seine Weise. Aber es entgeht Gott nicht, was hier passiert. Referenzstelle wäre zum Beispiel Genesis 4, wo das erste Mal unschuldiges Blut auf die Erde tropft, da wird es genauso gesagt, nämlich das Blut von Kain und Abel, genau, das Blut von Abel. Und Gott reagiert prompt, nämlich, und sucht den Kain auf. Also, Gott sieht es, was hier passiert. Es ist vor Gottes Ohren, das schreit zu Gott. Aber die Geschichte geht weiter. Und als er vom Gebet aufstand, also er war immer noch im Gebet, er hat gerungen, er hat Kräftigung erfahren und er kam zu seinen Jüngern. Interessant ist, dass zweimal Jünger erwähnt wird, wenn wir den Text weiterverfolgen, taucht das Wort Jünger nicht mehr auf und das hat einen ganz bestimmten Grund, das werden wir gleich sehen. Er kam zu seinen Jüngern und er fand sie schlafend vor Traurigkeit. Sie waren eingeschlafen, könnte man sagen. Sie waren schlafend vor Traurigkeit. Worum geht es hier? Dieses Wort für Traurigkeit heißt nicht nur Traurigkeit, sondern es kann auch Sorgen bedeuten, kann Versuchung bedeuten. Das kann ein Schmerz körperlicher, aber seelischer Art sein. Das heißt, diese Sorgen haben sie schlafend gemacht, anstelle was? Betend. Jesus sagte, seid betend. Betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Und diese Sorgen, die sie erleben, haben sie schlafend gemacht, unwachsam und unbetend. Und das ist fatal. Wenn uns das, was uns körperlich oder seelisch, innerlich drückt und Schmerzen verursacht, wenn uns das nicht wachsam macht zum Gebet, sondern schlafend, schlummernd, dann sind wir nicht mehr an Gott dran. Dann empfangen wir nicht mehr seine Perspektive der Dinge und es passiert ganz leicht, dass wenn dann die Versuchung kommt, dass wir der Versuchung erliegen, sprich, dass wir falsch handeln, falsch reagieren. Und offensichtlich war das für die Jünger ein Druck, ein Schmerz, der sie vom Gebet weggebracht hat. Und ich frage mich, welche Herausforderungen in meinem Leben, welche Schmerzen, welcher Druck bringt mich ab vom Beten viel mehr, als dass er mich hinbringt dazu. Eine riesige Gefahr. Jesus sagt, ihr sollt beten. Betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt und sie sind ihm nicht gehorsam. Nein, der Schmerz ist so groß, sie beten nicht. Das ist eine Herausforderung für mich, dass egal was es ist, dass es mich nicht abhält vom Beten, dass es mich nicht schlafend macht. Das Thema Wachsamkeit ist ein ganz großes Thema, das brauche ich jetzt nicht ausbreiten, in den Evangelien, durch die ganze Bibel hindurch weg, dass schlafend im Gegensatz zur Wachsamkeit etwas Negatives ist. Denn dann passiert es leicht, dass ich falle. Dann erliege ich der Versuchung. Dann bin ich nicht an Gott dran. Dann erfahre ich keine Stärkung von ihm. Und Jesus spricht, Vers 46. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Schon wieder. Steht auf. Ist ein Ruf. Das ist nicht nur ein Appell, richte dich auf. Natürlich sollen sie das tun, weil sie haben ja geschlafen. Aber das ist ein Ruf zu einer Aufgabe. Ein Ruf, eine Berufung könntest du sagen. Werde deiner Berufung gerecht. Du sollst nicht schlafend, schlummern, unwachsam sein, sondern du hast einen Ruf, eine Aufgabe und dazu musst du wachsam sein, im Gebet unterwegs sein. Und wenn du das nicht tust, dieser Aufgabe nachkommen, ja, dann kann es schlimm ausgehen. Warum? Wenn er sagt, steht auf, dann hat es eine gewisse Dringlichkeit. Tu es jetzt. Und Dinge, die wir wissen vom Herrn, die wir tun sollen, das Dümmste ist, sie aufzuschieben. Zu sagen, naja, ich überlege es mir nochmal. Na, ich warte, ich schreibe es auf meine To-Do-Liste. Ich muss es noch ein bisschen bestätigen lassen. Nein, wenn du es weißt vom Herrn zu tun, dann tu es sofort. Dann hat es eine Dringlichkeit. Warum? Die Regel ist doch, wenn wir es nicht tun, was wir vom Herrn wissen, dann sind wir uns morgen oder übermorgen gar nicht mehr so sicher, dass wir es tun sollten. Und dann tun wir es vielleicht gar nicht mehr. Dann überlegen wir nochmal und dann kommen menschliche Gedanken rein, dann kommen andere Sachen in unseren Kopf und dann passiert Gottes Wille nicht in unserem Leben. Oder mit anderen Worten, der Teufel bekommt einen Fuß in die Tür und verhindert, dass der Wille Gottes in meinem Leben in Erfüllung geht. Steh auf, ist ein Ruf mit einer Dringlichkeit. Tu es. Und Vers 47 sagt genau, was das Problem ist. Denn prompt in der Situation, wo sie noch reden, was kommt? Es kommt die Versuchung. Vers 47. Während er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar. Und der, welcher Judas hieß, einer der 12, ging vor ihnen her und näherte sich Jesus. In der Situation, wo er sie aufruft, mit Dringlichkeit das zu tun, was sie tun sollen, schon kommt die Versuchung daher. Wie werden die Jünger reagieren? Es kommt eine Schar daher. Ich habe gelesen, dass dieses Wort im Griechischen für Kohorte steht und 400 bis 600 Soldaten beinhaltet. 400 bis 600 Soldaten, die daherkommen, plus die anderen, die wir dann später im Text lesen, um einen einzigen Mann festzunehmen. Aber an der Spitze steht einer, nämlich Judas. Und Judas heißt vom Hebräischen Jehuda, das heißt Lob, Bekenntnis. Judah, der Stamm Juda kommt da auch her. Ja, Juda oder Judas, das ist im Hebräischen das gleiche Wort, Jehuda, und heißt, das ist ein Lob zu Gott, ein Bekenntnis zu Gott. Das heißt, der Jünger, der hier kommt, Judas, an der Spitze dieser Schar, der sollte eigentlich seinem Ruf, seinem Namen nachkommen, ein Lob für Gott sein. Aber er hat seinen Ruf nicht angenommen. Er macht seinem Namen keine Ehre. Er steht an der Spitze einer Schar und führt sie zu Jesus. Und es wird gesagt, wörtlich heißt es, einer der 12. Hier wird nicht gesagt, einer der Jünger, sondern er ist einer der 12. Einer der 12 heißt, er hatte den gleichen Ruf wie die 11 anderen. Die 12 hatten den gleichen Ruf. Und 12 ist eine Zahl, die immer im Zusammenhang mit dem Reich Gottes steht. Mit der Königsherrschaft Gottes. Alle diese 12 hatten den Ruf, Teil des Reiches Gottes zu sein und Gottes Königsherrschaft hier auf die Erde zu bringen. Aber auch insofern wird Judas seiner Berufung nicht gerecht. Nein, er bringt nicht Gottes Willen hier auf die Erde. Er hat nichts mit dem Reich Gottes zu tun, ganz im Gegenteil. Und was er macht, ist ein Verrat, das haben wir letzte Woche schon gehört, mit einem Kuss. Der Kuss war eine übliche Ehrerbietung eines Jüngers gegenüber seinem Rabbi. Ja, ein Zeichen der Zugehörigkeit, aber auch ein Zeichen der Unterordnung. Und er verwendet den hier missbräuchlich. Und jetzt kommt die Frage, was sagt uns der Kuss noch? Ja, wir bekommen im ganzen Lukas-Evangelium nur zweimal einen Kuss genannt. Das eine Mal sind es Küsse und das andere Mal ist es ein Kuss, und zwar dieser Kuss hier von Judas. Und die Frage ist, wo steht es nochmal mit dem Kuss? Fällt das jemand ein? Genau, die Sünderin küsst Jesus die Füße. Und Jesus sagt in der Situation zu diesem Pharisäer, du hast mir nicht mit einem Kuss die Ehre erwiesen, aber diese Frau hat, seitdem ich reingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Und jetzt haben wir gemeinsam den Psalm 2 gebetet. Und da geht es um den Sohn, dem Herrlichkeit verliehen ist. Und da wird gesagt, an alle Mächtigen dieser Welt, an alle Machthaber, an alle Heiden, an alle Völker. In der Schlachter, so wie wir es gelesen haben, heißt es, küsst den Sohn, wörtlich steht da, küsst seine Füße. Küsst die Füße dieses mächtigen Gottessohnes. Warum? Warum solltest du seine Füße küssen? Warum solltest du dich ihm unterwerfen? Warum? Weil es kein Spiel ist. Weil er mächtig ist. Weil er der Herrscher über die Völker ist. Und weil er die Völker zerschmettern wird. Er hat Macht, dieser Sohn. Ich lese nochmal aus Psalm 2, Vers 12. Küsst die Füße, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Diese Sünderin in Lukas 7, die hat das getan. Die hat sich ihm unterworfen, ihm hingegeben. Die hatte auch eine Geschichte. Sie hat Vergebung erfahren, Gnade, und sie hat sich ihm hingegeben. Sie unterwirft sich ihm und küsst seine Füße. Das ist der einzige Kuss, den wir im Lukas erfahren. Und jetzt kommt ein zweiter Kuss. Merkst du, was da gesagt wird? Was Judas da tut? Er ist auf Kollisionskurs mit dem mächtigen Sohn. Er ist auf Kollisionskurs. Und es wird letztlich sein Tod bedeuten. Er küsst ihn. Welcher Judas hieß, einer der zwölf, der ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Aber Jesus sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Ich meine, hat es Jesus nicht gewusst, was da vor sich geht? Ist es wirklich die Frage oder steckt da was dahinter? Jesus hat es gewusst, was vor sich geht. Er hat ja vorher schon gesagt, dass einer ihn verraten wird. Und er wusste, dass es Judas ist. Warum stellt Jesus diese Frage? Um Judas die Chance zu geben, sich nochmal gut zu überlegen, ob er das tun will, was er gerade tut. Judas, Lob Gottes, verrätst du wirklich den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Willst du das tun, was du gerade tust? Jesus gibt ihm nochmal einen Moment der Verzögerung und sagt: Mach dir bewusst, was gerade vor sich geht. Und Jesus verwendet immer, wenn er von sich redet, einen bestimmten Begriff, der heißt Sohn des Menschen. Und Sohn des Menschen heißt nicht, er ist so einfach durch und durch menschlich, sondern Sohn des Menschen ist ein Ehrentitel. Ein Ehrentitel aus Daniel 7, wo es heißt, dass dem Sohn des Menschen alle Macht übertragen wird. Ich lese zwei Verse aus Daniel 7. Denn wenn Jesus Sohn des Menschen sagt, dann nimmt er immer darauf Bezug, auf die Macht, die ihm verliehen wird. Und ich sah in den Nachtgesichten, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und jetzt passt auf, was gesagt wird über den Sohn des Menschen. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Dem Sohn des Menschen ist Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker und Sprachen dienen ihm. Ein ewiges Königtum. Das ist das, was wir im Psalm 2 miteinander gebetet haben vorhin. Dem Sohn wird Macht verliehen über die Völker. Und wenn die Völker nicht handeln, wie Gott es will, was wird Gott tun? Er wird sie zerschmettern. Also hier klingt ganz oft Gericht an, wenn wir das so nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Und jetzt kommen die Jünger ins Blickfeld. Wie reagieren die Jünger? Die hätten beten sollen, damit sie der Versuchung nicht erliegen, die aber schlafend waren vor Schmerzen, vor Bedrängnis. Was passiert mit den Jüngern? Vers 49. Als nun seine, und jetzt heißt es da nicht Jünger, es wird nicht mehr Jünger genannt, es wird in der Schlachter heißt es Begleiter. Wörtlich im Griechischen heißt es, die mit ihm waren. Das heißt, die Jünger werden nicht mehr als Jünger bezeichnet. Und die Frage ist, warum? Weil ein Jünger sich so verhält, wie es seinem Rabbi gefällt. Aber hier nicht. Hier verhalten sie sich nicht, wie es dem Rabbi gefällt. deswegen werden sie Begleiter genannt. Als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, sprachen sie zu ihm: Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Diese Reaktion gefällt Gott nicht. Das ist nicht Jünger-like, wie es ein Jünger tun soll. Und wir sehen, dass sie der Versuchung erliegen. Sie sind gedanklich auf der falschen Spur und dann geht einer schon zur Tat, bevor er die Antwort abgewartet hat. Und mit Gewalt an der Stelle, und Jesus sagt dann nachher: Nein, jetzt ist nicht der Zeitpunkt gekommen. Und hier wird was erwähnt, nämlich es wird dem Knecht des Hohepriesters etwas angetan. Warum wird er hier identifiziert als Knecht des Hohepriesters? Ich meine, Hohepriester, wenn wir denken, was für eine verantwortliche große Aufgabe. Was sollte der Hohepriester tun für das ganze Volk? Der Hohepriester hatte die Aufgabe, stellvertretend für das Volk vor Gott Sühnung zu schaffen, das Volk in Beziehung zu bringen mit Gott. Naja, das ist schwer möglich, wenn der Hohepriester selber seine Knechte schickt, um den Sohn des Menschen, den Sohn Gottes, gefangen zu nehmen. Was heißt das für das ganze Volk? Was heißt es für die Aufgabe des Hohepriesters? Hat er seine Aufgabe verstanden? Nein, an der Stelle nicht. Und was wird diesem Knecht abgeschlagen? Das rechte Ohr. Das rechte Ohr. Warum wird es hier erwähnt? Ist es einfach, dass Lukas, der vielleicht einen medizinischen Hintergrund hatte, Freude daran hatte, das so zu erwähnen? Was ist, wenn Ohr erwähnt wird in der Schrift? Auf was nimmt er Bezug? Ich meine, der Herr sagt oft, wer der höre. Ja. Mit was hat Ohr zu tun? Hörend zu sein. Und hörend heißt nicht nur, ich höre mal kurz zu und laufe weg, sondern vom biblischen Denken her ist Hören immer auch tun. Hat mit Gehorsam zu tun. Ja? Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt hören, ihr sollt ein hörendes Volk sein. Und vor allem, wer sollte hörend sein an der Spitze des Volkes? Der Hohepriester. Bei der Einsetzung der Priester wurden sie eingesetzt, unter anderem mit Blut an den rechten Daumen, also von euch gesehen rechter Daumen, das rechte Ohrläppchen und die rechte Zehe. Und wisst ihr, was da in Exodus bei der Einsetzung der Priester doppelt erwähnt wird, in Exodus 29? Das Ohr. Weil das Ohr so entscheidend ist bei dem Hohepriester. Beim ganzen Volk, beim Hohepriester doppelt. Er muss ein Hörender sein, und zwar hörend, was Gott will. Er muss Gottes Willen erkennen und tun. Und wir sehen hier, dass er seinen Knecht schickt und ungehorsam ist. Er hört nicht auf Gott. Das hat natürlich massive Auswirkungen auf das ganze Volk. Wir haben es hier mit einem ungehorsamen Hohepriester zu tun, der seinem Ruf nicht nachkommt. Da antwortete Jesus und sprach: Lasst ab davon. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Es wäre nur recht gewesen, dafür, dass jemand den Sohn Gottes unrecht behandelt. Na, was wäre die natürliche Folge? Küsst seine Füße, damit er nicht umkommt auf dem Weg. Mit wem haben wir es hier zu tun? Es wäre nur recht gewesen, dass derjenige sofort getötet geworden wäre, dieser Knecht. Das wäre recht gewesen. Aber Jesus sagt in der Situation: Nein, das ist jetzt nicht dran. Gericht ist jetzt nicht dran. Und selbst in dieser bedrängten Situation, wo Jesus weiß, es wird ihm ans Leben gehen, es wird schmerzend, es wird quälend, auf was ist Jesus aus? Auf was ist Jesus in dieser bedrängten Situation aus? Möglichst sein Leben zu retten? Nein. Er nimmt sich Zeit, dieses Ohr zu heilen. Er ist auf Heil aus. Jesus möchte Heil. Möchte, dass dieser Knecht heil wird, und übertragen heißt es: Wenn dein Ohr wiederhergestellt ist, dann kannst du. Ja, er möchte, dass der Hohepriester gehorsam ist und einlenkt in den Willen Gottes. Jesus ist auf Heil aus. Deswegen wird hier erwähnt, dass er ihn heilt. Ich glaube, das ist die einzige Erwähnung überhaupt in den Evangelien, dass das Ohr wieder geheilt wird, wenn ich das recht weiß. Jesus möchte den Hohepriester, diese Leute hier, den Judas, die Jünger, auf den Weg des Gehorsams führen. Er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Vers 52. Es sprach aber Jesus zu den obersten Priestern und Hauptleuten des Tempels und zu den Ältesten, die an ihn herangetreten waren. Und jetzt merken wir, wer da bei der Schar alles dabei ist. Das ist ja nicht nur Judas und diese 400 bis 600 Soldaten, sondern da ist ja die ganze israelitische Führungsschicht, die Knechte des Hohenpriesters, dann von anderen hohen Priestern, den obersten Priestern, dann die Hauptleute, dann die Ältesten. Da war alles dabei. Sie waren geschlossen da, wenn du so willst. Die waren an ihn herangetreten und jetzt sagt Jesus etwas. Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und mit Stöcken. Wie gegen einen Räuber. Räuber heißt Aufrührer. Ja? Ist nicht, dass er sagt, er ist ein Aufrührer. Nein, ihr sagt, ich sei ein Aufrührer. Ihr sagt, ich sei ein Räuber. Ihr sagt, ich sei ein Verbrecher. Jemand, der Gewalt in ungerechter Weise ausübt. Das denkt ihr von mir. Und wie verhält er sich wirklich? Jesus sagt an anderer Stelle nochmal was über Räuber. Habt ihr das? Wo sagt Jesus, auch im Lukas-Evangelium, in den Schafstall, ja, dein Dieb und Räuber, wir müssen mal gucken, ob das das gleiche Wort ist, sehr gut. Das sagt er im Johannes-Evangelium. Beim Samariter kommt der Räuber vor, ja. Und noch etwas, Jesus war einmal im Tempel, weil hier der Tempel auch zweimal erwähnt wird da unten. Und er sagt, das ist ein Bethaus und ihr habt daraus was gemacht? Ja, ihr übt ungerecht Gewalt aus. Ihr seid die Aufrührer, nicht ich. Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und mit Stöcken. Letzter Vers, als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Was meint er damit? Warum haben sie die Hand nicht nach ihm ausgestreckt, wo er doch täglich bei ihnen war? Sie hätten es doch viel leichter haben können. Sicher, sie haben zurückgeschreckt davor, weil die Menge ihm zugeneigt war. Das war ein Grund. Aber hier von unserem Text her kommend, ihr habt eure Hände nicht gegen mich ausgestreckt, weil ihr es nicht konntet. Weil der Vater euch nicht die Chance gegeben hat, weil er euch gewehrt hat, euren Willen durchzusetzen. Aber jetzt ist es anders. Jetzt gibt er euch Raum und ihr dürft euren Willen durchsetzen. Die Stunde ist gekommen, dass die Finsternis ihre Macht ausbreiten darf. Das sagt Jesus. Es war euch nie möglich. Und wir wissen von vielen Situationen, wo Jesus im Tempel war und sie wollten ihm nachstellen, sie konnten es aber nicht. Er schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Und jetzt ist anders. Jetzt ist anders. Jetzt hat Gott gesagt, jetzt lasse ich der Finsternis Raum und sie wird Jesus attackieren und ihn gefangen nehmen. Es ist alles in Gottes Händen, was hier passiert. Es entgleitet Gott nicht. Es ist in Gottes Willen. Der Weg, der hier gezeichnet wird, den Jesus geht, ist in Gottes Willen. Gott ist souverän. Und sie können ihn nur festnehmen, weil Gott es selbst ermöglicht hat. Gott hat für diese begrenzte Zeit der Finsternis Macht gegeben, damit letztlich sein Wille in Erfüllung gehen kann. Wir sehen leider, dass die Jünger hier an der Stelle nicht sehr positiv wegkommen. Wir sehen, dass der Judas seinem Ruf und seinem Namen nicht gerecht wird und sich zum Handlanger der Finsternis macht. Und es soll eine Warnung sein, auch an uns. Wenn wir uns Jünger nennen, Jünger Jesu, dann heißt es gleichzeitig, wir sind im Gehorsam ihm gegenüber verpflichtet, wir tun seinen Willen. Und ich hoffe, dass wir diesen Ruf verstehen, diese Dringlichkeit zum Gebet, dass sein Wille passiert in unserem Leben, dass Gottes Ziel in unserem Leben Wirklichkeit werden und dass wir nicht in Versuchung fallen, so wie es hier leider passiert ist. Gott ist souverän Und Jesus ist sich hier glasklar. Er will diesen Weg gehen, auch wenn es ihm widerstrebt. Er will Gottes Willen tun, damit letztlich was passiert. Genauso wie das Ohr geheilt wurde. Das Heil passiert. Dass nicht nur einzelne Menschen Heil erfahren, Erlösung erfahren, sondern dass möglichst viele Erlösung erfahren. Und deswegen steuern wir auf Ostern zu und auf das Passafest, das genau von dieser Erlösung redet. Von Heil dadurch, dass Gott eingreift und dass er uns herausholt aus der Finsternis. Amen.